Anleitung zum Glück, in Klammern No Clickbait, das ist der Titel der Predigt heute. Bist du glücklich? Hast du das Gefühl, dass dein Leben wirklich gelingt? Läuft bei dir? Willst du glücklich sein? Dann nicht wie bei Herr Rossi eine Suche nach Glück, sondern eine klare Anleitung, 9 einfache Tipps. Matthäus 5. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glücklich sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Glücklich sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit widerfahren. Glücklich sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn sie werden die Kinder Gottes heißen. Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch waren. Wir sind in einer größeren Predigtreihe, tiefe Wurzeln, starker Glauben. Und innerhalb dieser Reihe wollen wir die nächsten 4 Wochen, inklusive heute, über die Bergpredigt predigen. Die längste, wahrscheinlich auch bekannteste, vielleicht auch wichtigste Rede in der gesamten Bibel. 3 Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Und bei Matthäus ist es der Beginn des öffentlichen Auftretens von Jesus. Das erste, was er zu einer großen Menge sagt. Und der erste Absatz dieser ersten großen Rede, die Gottes eigener Sohn hier auf der Erde hält, ist der Text, den wir gerade gehört haben. Und Jesus steigt dafür auf einen Berg und die ihm damals zuhörten, die wussten, auf dem Berg, da hat uns Gott das gesagt, was bisher am wichtigsten war, was ihm am wichtigsten im Alten Testament war, die größte Offenbarung, nämlich der Berg Sinai, 2. Buch Mose. Das heißt nicht unbedingt, dass Jesus hier das Wichtigste sagt, was er überhaupt sagt, aber es ist der erste Abschnitt seiner ersten großen Rede und dann auch noch von einem Berg, hat schon eine besondere Stellung. Glücklich die geistig Armen, glücklich die Leidenden, glücklich die Hungernden, glücklich die verfolgt werden. Vielen wird der Text als Seligpreisung bekannt sein. Und häufig steht da nicht glücklich, sondern selig. Selig die Barmherzigen, selig die Frieden stiften. Was heißt selig? Was soll das sein, selig? Es hat irgendwie so eine geistliche, spirituelle Ebene. Aber wer kann sagen, was heißt das genau, selig? Im Römisch-Katholischen ist es relativ klar definiert. Da gibt es die Seligsprechung als Vorstufe zur Heiligsprechung. Und da heißt selig ganz klar, man ist gerettet. Man ist safe bei Gott. Und da heißt es sogar so viel, dass für einen nicht mehr gebetet werden muss, sondern dass man ähnlich wie die Heiligen in der katholischen Kirche verehrt wird. Und In Matthäus 16, 16 steht in der Luther-Übersetzung auch dieses Wort selig. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Da geht es ganz klar darum, die Seligen, das sind die, die gerettet werden, die gerettet sind. Also die Ewigkeit sicher bei Gott verbringen werden. Und das Wort, was da im Griechischen steht, ist sothesetai, sozo, der gleiche Wortstamm. Das heißt so viel wie heil werden, gerettet werden, Hilfe erfahren. Und die Elberfelder Übersetzung, die in vielen Dingen ein bisschen genauer ist, übersetzt an der Stelle dieses sozo auch mit gerettet werden, nicht mit selig. In unserem Text, die Seligpreisung, Anfang der Bergpredigt, steht ein anderes Wort im Griechischen. Makarioi. Und das hat erstmal nichts mit irgendeiner geistlichen Ebene zu tun, nichts mit irgendwas Spirituellem, sondern heißt einfach nur glücklich. Glücklich. Jetzt auch nicht das Wort, was ganz klar definiert ist, wo wir alle genau wissen, es geht genau um das und nicht um was anderes. Aber wir haben so ein gewisses gemeinsames Verständnis, was glücklich bedeutet. Und als Kern würde ich jetzt einfach mal für die Predigt sagen, glücklich ist gelingendes Leben und das Gefühl, gelingendes Leben zu haben. Glücklich die Armen, glücklich die Leidenden, glücklich die Verfolgten. Wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig, also wer das glaubt, der ist so ein bisschen beschränkt. Und ich glaube, weil das so unglaubhaft ist, dass das wirklich glücklich heißt, glücklich macht, glücklich meint, glücklich die, die Hunger und Durst haben, weil das so unglaubhaft ist, übersetzen viele nicht glücklich, sondern selig. Und es gibt einige Stellen in der Bergpredigt, da fragt man sich, wie meint Jesus das? Meint er das wirklich ernst? Dass wir das wirklich tun sollen, dass das wirklich so ist. Die Frage für heute wäre, macht das wirklich glücklich, was Jesus da aufzählt? Macht das glücklich? Im Grunde haben wir drei Möglichkeiten. Erstens, Jesus meint mit glücklich nicht das, was wir weithin unter Glück verstehen. Also nicht Glück, gelingendes Leben und das Gefühl haben, mein Leben gelingt, es fühlt sich schön und irgendwie gut an, sondern was anderes. Sei es selig oder richtig handelnd, Ehrenmann. Wer das tut, der lebt so, wie Gott es will. Der lebt nach Gottes Geboten. Vielleicht meint er das. Oder zweitens, Jesus meint schon Glück, wirkliches Glück, wie wir das auch verstehen würden, aber er bezieht es auf die Zukunft. Glücklich bist du, wenn es dir jetzt richtig schlecht geht, wenn es dir jetzt scheiße geht, weil der Himmel wird richtig, richtig gut. Glücklich bist du, wenn du dich jetzt für Frieden einsetzt, denn das wird dir in der Ewigkeit vergolten werden. Drittens, und da zitiere ich den englischen Philosophen Chesterton, liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, nichts anderes ist möglich. Bei mir ist zwischen dem ersten und zweiten Mal vielleicht noch 20 Mal lesen zwischen. Und er sagt das zur ganzen Bergpredigt, also da kommt in den nächsten Wochen noch ein bisschen was auf uns zu. Aber für heute heißt das, Jesus meint das ernst. Mit Glück meint er Glück und mit ihr seid, glücklich sind, meint er tatsächlich jetzt, nicht irgendwann, nicht die Ewigkeit. Wenn das so ist, dann ist dieser Text mega bedeutsam für mich, weil ich glücklich sein möchte. Dann ist es vielleicht auch sehr bedeutsam für dich, weil es vielleicht wirklich eine Anleitung zum Glück ist. Jesus sagt 9 praktische Dinge. 9 Dinge, die ich tun kann, um glücklich zu sein. Erstmal als eine These. Und die würden wir jetzt einmal nochmal durchgehen und überprüfen, gucken, ob sich das halten lässt. 9 Schritte zum Glück. 9 Lifehacks. Der erste. Glücklich, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistig arm, das weckt sehr häufig erstmal die Assoziation glücklich, die so ein bisschen dumm sind, die beschränkt sind, die vielleicht nicht so viel nachdenken. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man bei manchen Versen in der Bibel nicht genau sagen kann, was die richtige Deutung ist, aber sagen kann, was eine falsche Deutung ist. Und das ist definitiv falsch. Da steht nicht, glücklich sind die Dummen. Geistlich, das Wort hat auf jeden Fall etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Geistlich arm sein kann 2 Dinge bedeuten. Entweder demütig sein, seine Stellung vor Gott richtig einzuschätzen. Ich bin sein Geschöpf, ich brauche seine Gnade, er liebt mich und ohne dass ich dafür etwas tun muss, schenkt er mir Leben. Dafür sprechen einige Formulierungen im Hebräischen, die dieses geistig arm so darstellen. Oder es geht tatsächlich darum, arm zu sein, arm an Besitz, arm an Reichtum, an Materiellem zu sein. Aber nicht irgendwie, sondern geistlich. Es gibt eine sehr ähnliche Rede im Lukas-Evangelium, Lukas 6. Da komme ich so ein paar Mal in der Predigt heute drauf zu sprechen. Die Feldrede wird in der Regel genannt. Und da steht, glücklich ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Da geht es ganz eindeutig um Armut, an Besitz. Aber geistlich arm sein ist nochmal mehr. Es heißt, zu wissen, dass Reichtum nicht entscheidend für mein Glück ist. Dass Reichtum nicht dafür entscheidend ist, dass mein Leben gelingt. Reichtum nicht dafür wichtig ist, dass ich zufrieden bin. Geistlich arm zu sein heißt, frei davon zu sein, mehr haben zu wollen. Und dieses mehr haben wollen, davon frei zu sein, in der Tiefe ist vielleicht gar nicht so sehr verbreitet, wie man es sich wünschen würde. Denn ihrer ist das Himmelreich. Die geistlich Armen, also entweder die vor Gott demütig sind oder die frei davon sind, mehr haben zu wollen, denen ist das Himmelreich. Das heißt, sie erleben das Reich Gottes schon jetzt. Und das macht glücklich. Und wenn du beim ersten Schritt zum Glück auf Nummer sicher gehen willst, machst du am besten beides. Zweitens, glücklich sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und das ist schon ein bisschen schwieriger. Bei der ersten passt das ja ganz gut. Aber Leid tragen, ich meine, es umfasst sehr viele verschiedene Dinge. Und es ist trotzdem klar, was damit gemeint sein kann, gemeint ist. Meint Jesus tatsächlich, dass die glücklich sind, die Leid tragen, die Menschen verloren haben? Ist das nicht zynisch? Leidend und deswegen glücklich? Oder und gleichzeitig glücklich? Oder will er doch nur den Blick in die Zukunft richten, ihr werdet einmal getröstet werden. Und deswegen könnt ihr Leid jetzt aushalten. Lukas steht da parallel, glücklich, die jetzt weinen, denn ihr werdet lachen. Die Zukunft wird richtig gut. Deswegen könnt ihr das, was jetzt ist, auch ertragen. So klingt das erstmal für mich. Und wenn man es ein bisschen kritisch hört, dann klingt es vielleicht nur nach Vertröstung. Also zweiter Tipp zum Glücklichsein: Leiden. Drittens, glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Sanftmütig zu sein, also freundlich, liebevoll, geduldig, wohlwollend Beziehung zu leben, das macht glücklich. Ja, und da würde ich wieder sagen, das ist auch ein rein menschlich, weltlich, gut nachvollziehbarer Tipp. Sanftmut macht glücklich. Aber die Erde besitzen? In meiner Erfahrung sind es nicht die Sanftmütigen, die die Erde besitzen. Das sind eher die, die ohne Rücksicht auf Verluste sich mit den Ellenbogen nach oben kämpfen, mit einer Bratpfanne um sich schlagen, um sich das zu nehmen, was sie haben wollen. Eher der Typ Trump als der Typ Martin Luther King. Aber als dritter Tipp zum Glücklichsein durchaus merkenswert: sanftmütig sein. Viertens, glücklich, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Hungerst du danach, dass diese Welt gerecht wird oder zumindest ein bisschen gerechter wird? Jetzt in diesem Moment stehen Zehntausende Menschen vor den verschlossenen Toren Europas, voller Verzweiflung, voller Angst, auf der Flucht vor Krieg, auf der Flucht vor Hunger, vor Unsicherheit. Ist das gerecht? Hungerst du nach Gerechtigkeit? Hier gibt es wieder bei Lukas eine Parallelstelle, da steht: glücklich, die Hunger und Durst haben, denn ihr werdet gesättigt werden. Glücklich, die tatsächlich zu wenig zu essen haben, denn eines Tages werdet ihr satt werden. Also vierter Tipp, um glücklich zu sein: Hunger und Durst. Fünftens, glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit heißt zum einen, gnädig zu sein, Fehler zu verzeihen, neue Chancen zu geben und zum anderen Menschen in Not zu sehen, sich davon berühren zu lassen und zu helfen. Hebräischen lässt das Wort etwas anklingen, dass es was ist, was uns im Innersten berührt, was uns zu Herzen geht, was eine Herzenssache ist und nicht am Arsch vorbeigeht. Barmherzigkeit, das Gegenteil von Hartherzigkeit. Das macht glücklich. Sowohl wenn du barmherzig bist, als auch wenn dir Barmherzigkeit widerfährt. Sechstens. Glücklich sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn du dich nicht mit dem Coronavirus anstecken möchtest, es ist keine besonders gute Strategie, eine Flasche Desinfektionsmittel zu trinken, weil die einfach ausverkauft sind im Moment. Und genauso, wenn du ein reines Herz haben möchtest, es ist keine gute Strategie, dich anstrengen, gefühlsmäßig mit dir selbst im Reinen zu sein. In unserem Sprachgebrauch ist das Herz immer der Ort, wo Gefühle entstehen, wo wir Gefühle zu anderen entwickeln, meistens auch die positiven Gefühle. In der Bibel hat das Herz mit Gefühlen aber nichts zu tun. Es ist nicht der Ort der Gefühle, sondern der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Ein reines Herz haben heißt, Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit Gottes Willen sind. Und das macht glücklich. Siebtens, glücklich sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Der Apfel fällt nicht weit von Stamm. Gott ist der, der Frieden will, der Frieden stiftet und so auch seine Kinder. Und Frieden heißt nicht nur, dass kein Krieg ist oder kein Streit und keine Missgunst, sondern Frieden beschreibt heile, ganze, gute, gerechte Beziehungen zwischen einzelnen Personen, zwischen Personengruppen, zwischen Ländern. Heile, gute, gerechte Beziehungen. Und wenn es die gibt, wenn die um mich herum entstehen, wenn ich diesen Frieden stifte, dann macht das glücklich. Achtens, glücklich die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Mit Verfolgung ist nicht, man macht sich mal über dich lustig gemeint, sondern Exil, Folter, Tod. Und da wird es schon ein bisschen unangenehmer. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen, dieser zweite Satz, denn ihrer ist das Himmelreich, der kam schon mal vor. Der steht auch schon bei denen, die geistlich arm sind. Und vielleicht ist das ja als Alternative gemeint. Entweder ich werde glücklich, indem ich geistlich arm bin, oder indem ich verfolgt werde. Ist nicht so, ne? Weil es sehr ähnlich ist, aber direkt dazu neuntens. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und das steht wortwörtlich fast nochmal so im Lukas-Evangelium. Verfolgung hieß für die ersten Jünger Ausgrenzung, Verlust der Arbeit, Exil, Folter, Tod. Und wenn wir in Deutschland bleiben, ist uns dieser Weg zum Glück aller Voraussicht nach versperrt. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass Menschen sich über uns lustig machen, hinter unserem Rücken über uns reden, uns verspotten. Wenn ich sage, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, für mich auf diese Welt gestorben ist für meine Schuld und wirklich, wirklich auferstanden ist und dass es keinen anderen Gott gibt, kann mir nichts passieren. In anderen Ländern gibt es Menschen, die genau dafür im Gefängnis sitzen, gibt es Menschen, die genau dafür getötet werden, umgebracht werden, gefoltert werden. Die sind glücklich, die haben Grund zur Freude, weil sie zeigen, dass sie, auch wenn es richtig schwer wird, zu Jesus stehen wie die Propheten vor ihnen. Und auf Gottes Seite zu stehen, macht glücklich. Meint Jesus das wirklich ernst? Ist das wirklich etwas, das glücklich macht? Auf alle Tipps bezogen, alle neun. Meint er wirklich, wenn du das tust oder dir das passiert, Verfolgung kann man ja nicht tun, dass du dann glücklich wirst, dass du dann zufrieden bist, zufrieden mit deinem Leben, das Gefühl hast, an dem richtigen Ort zu sein, da, wo Gott dich haben möchte, das Gefühl, dass dein Leben gelingt, dass es gut ist, wie es ist. Oder meint er doch, dass das ist, wie wir uns verhalten sollen, um jeden Preis zu Jesus zu stehen, auch wenn es das Leben kostet, sanftmütig, barmherzig zu sein, Frieden stiften, nach Gerechtigkeit hungern. Dinge, die wir tun sollen, einfach weil es richtig ist, nicht weil es uns etwas bringt, sondern einfach weil es das Richtige ist. Oder meint er, das als Verheißung. Wenn du das tust, hier auf der Erde, oder wenn dir das passiert, dann wird dir das in der Ewigkeit vergolten werden. Und wenn du jetzt leidest, kannst du trotzdem Hoffnung haben, weil das Reich Gottes richtig, richtig gut ist. Sind die Seligpreisungen Anleitung zum Glück? Oder sind die Ethik, Moral, Sittenlehre? Oder ist das Verheißung für den Himmel? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass die gesamte Bergpredigt sowas ist wie das Regierungsprogramm Gottes. Das Regierungsprogramm Gottes. Es beschreibt, wie die Welt sein wird, wenn Gott regiert. Und es beschreibt mich, wie ich sein werde, wenn Gott regiert. Und es beschreibt diesen wundervollen Moment, der da ist, wenn Gott regiert. Also ist es in erster Linie Verheißung. So wie es einmal sein wird. Eine Welt, das Himmelreich, getröstet, satt, Sanftmut und Barmherzigkeit überall, Gott ganz nah von Angesicht zu Angesicht. Und in erster Linie sind diese Seligpreisungen Ethik. Hier sagt Jesus, was wir tun sollen. Frieden stiften, geistlich arm sein, komme, was wolle, Gott klar bekennen, nach Gerechtigkeit ausstrecken. Und in erster Linie ist das alles eine Anleitung zum Glück. Wenn ich mich so verhalte, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, für mich und für seine Welt gedacht hat, dann macht das glücklich. So unwahrscheinlich das klingt, so unglaubhaft das vielleicht auf den ersten Blick klingen mag. Jesus spricht, und das tut er sehr, sehr oft, vom Reich Gottes. Manchmal sagt er auch das Reich der Himmel. Wir sagen meistens einfach nur Himmel, aber das ist im Grunde alles das Gleiche. Reich Gottes, Reich der Himmel, Himmel, damit ist alles das Gleiche gemeint. Und das ist nicht etwas, was in weiter Ferne nach unserem Tod einfach nur auf uns wartet. Einen einzigen Satz sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, predigt Jesus im Matthäus-Evangelium vor der Bergpredigt. Einen einzigen Satz, der auch in den anderen Evangelium ganz bedeutend ist. Kehrt um zu Gott, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und der Satz funktioniert im Griechischen einfach deutlich besser als im Deutschen. Weil dieses Wort für Reich, Basileia, dieses Wort für Land, Staat, Reich, was eigentlich immer mit Reich übersetzt wird, auch das Wort für Herrschaft, für Regentschaft ist. Kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft des Himmels ist nahe herbeigekommen. Kehrt um zu Gott, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das heißt, die Herrschaft Gottes ist mitten unter uns, sagt Jesus zweimal. Und das zu erleben, das ist Glück. Glück, weil dieses Reich, diese Herrschaft auf einmal schon da ist, der Himmel da ist, wenn wir geistlich arm sind, wenn wir Leid tragen, wenn wir sanftmütig sind, nach Gerechtigkeit hungern, barmherzig sind, reines Herzens Frieden stiften und im Rahmen unserer sehr begrenzten Möglichkeiten verfolgt werden. Da, wo das passiert, ist Gottes Reich, ist Gottes Herrschaft nicht nur nahe herbeigekommen, sondern in unsere Welt hineingebrochen. Und wo wir das tun, wo wir das einüben, da wachsen unsere Wurzeln des Glaubens in die Tiefe. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und im Kreis der Spötter sitzt, sondern der Freude an der Lehre des Herrn hat und über seine Lehre Tag und Nacht nachdenkt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort, danken für deine Lehre und danken, dass wir, auch wenn wir nicht alles verstehen, nicht alles durchdringen, doch immer wieder erleben, wie du kommst und uns Dinge erklärst auf liebevolle Art und Weise. Wir wollen wirklich zu dir umkehren und ablassen von allem, wo wir in falsche Richtung gehen. Und das mehr und mehr tun, was du uns sagst. Komm du jetzt mit deinem Heiligen Geist. Komm du jetzt und regiere über mich. Herrsche in diesem Raum. Breite dein Reich aus. Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.